Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Donnerstag war immer Hip-Hop-Abend im Subway. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem 2. Juli. Ja, solche Sätze, Donnerstag war im Club so und so immer das. Das gehört momentan in der Pandemie der Vergangenheit an. Heute schauen wir nämlich aufs Feiern. Viele Clubs sind noch zu. Und deswegen gehen viele raus. Feiern mit den Freunden einfach draußen. Das finden wiederum andere doof. Und die rufen dann, wenn es zu laut wird oder zu viele Leute sind, das Ordnungsamt. Geht das nicht irgendwie anders? Feiern in der Pandemie.
Wenn man es jetzt lustig ausdrücken will, wir haben da gezeigt, wie man am besten illegale Raves organisiert.
Ja, das sagt Lutz Leichsenring, Chef der Berliner Clubkommission. Illegale Raves, ja, was geht denn da und wie illegal ist das? Das klären wir heute. Außerdem muss es laut Verkehrsminister Andreas Scheuer jetzt doch anders gehen beim zu schnell fahren. Erst im April hat man neue Strafen eingeführt, wenn wir 21 km/h innerorts oder 26 km/h außerorts über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit sind, dann ist der Führerschein weg. Jetzt lenkt Scheuer ein und sagt, Moment, da gibt es einen Formfehler in diesem Gesetz von April und deshalb darf die Strafe gar nicht so hoch sein. Vorgeschichte dazu, es hat viel Kritik an den neuen Strafen gegeben. Und jetzt vermuten einige, dass Scheuer diesen Formfehler einfach nur hernimmt, um da was zu korrigieren. Also auch das ist heute Thema bei uns. Und an diesem Donnerstag ist der globale E-Schrott-Monitor erschienen für 2020. Der Verbrauch von Elektrogeräten nimmt weiter rasant zu, steht da drin. Wir fragen, wohin mit dem ganzen Elektroschrott?
Wir haben Sammeltonnen vor unserem Haus stehen. Für den Restmüll, für Wertstoffe, Papier und dann gibt es noch Biomasse und so weiter. Aber die wirklich wertvolle Komponente in unseren Abfällen, nämlich der Elektroschrott, den müssen wir ausgedehnt irgendwo hinbringen.
Rüdiger Kühr, Direktor der Universität der Vereinten Nationen, der an dem aktuellen Report mitgeschrieben hat. Mit ihm sprechen wir über die Elektroschrotttonne. Das und mehr für euch jetzt in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ich war letzte Woche auf einem Geburtstag. Indoor, 10 Leute in einer Wohnung, fast alle aber gleichzeitig auf dem Balkon draußen. War so ein bisschen nervöse Stimmung. Alle wollten da irgendwie raus. Aber als ich dann um 2:30 nach Hause bin, aus der Kölner Innenstadt, da war eigentlich gefühlt alles wie vor Corona. Leute dicht an dicht, auf den Mauern, im Park oder vor den Clubs, auf der Wiese. Geht ja eigentlich so noch nicht. So ganz. In Bonn hat die Polizei durchgegriffen auf einem 200 Meter langen Uferabschnitt am Rhein. 50 Platzverweise ausgestellt, 4 Festnahmen. Irgendwie ist das momentan da beim Feiern ein komisches Gemisch. Ne? Auf der einen Seite Menschen, die feiern wollen, auf der anderen die sagen, nee, ihr dürft nicht und die rufen dann das Ordnungsamt. Dann kommen die vom Ordnungsamt oder von der Polizei und die werden dann auch noch beschimpft und sind irgendwie so zwischen den Stühlen. Kriegen wir das nicht besser hin? Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting hat sich umgehört und ist im Süden gelandet.
München-Schwabing. Gehobene Wohngegend, Schule in der Nähe und zentral der Elisabethplatz oder Elisabethmarkt, weil tagsüber eben hier Marktbetrieb ist.
Abends dann machen halt die Marktstände zu und die Schule hat aus und dann wird dieser Platz, der eigentlich Marktplatz ist, eben genutzt und es gibt eine große betonierte Fläche und das ist genau da, wo dann auch der Schall halt ungebremst nach oben geht und an den Fenstern von den Anwohnenden dann auch landet.
Der Platz, den Brigitte Ganz hier beschreibt, der ist natürlich einzigartig. Das Szenario, dass nachts die einen feiern wollen und die anderen schlafen, das gibt's in jeder größeren Stadt. Ständig und gerade jetzt verstärkt.
Also neu in diesem Sommer ist, dass wirklich Plätze belegt sind, die früher nicht belegt waren. Dass man merkt, dass die Menschen in der Corona-Zeit ihr Umfeld entdeckt haben, das schön finden, das jetzt auch nutzen wollen. Und neu ist, dass es für dieses Bedürfnis, auch mal nachts feiern zu können, laut sein zu können und das bis in die Morgenstunden auch tanzen zu können, für dieses Bedürfnis gibt es nur noch den öffentlichen Raum. Es gibt dafür keine anderen Orte mehr.
Viele spüren, dass draußen mehr los ist. Brigitte Ganz weiß es, weil es ihr Job ist, genau dann unterwegs zu sein, wenn das Ruhebedürfnis mit dem Partybedürfnis kollidiert.
Also ich bin Leitung der Stelle Allparteiliches Konfliktmanagement in München, AKIM. Im Sozialreferat der Stadt München.
Während in vielen Städten Polizei und Ordnungsamt sofort einschreiten, hat München seit 2015 entschlossen, eine Instanz dazwischen zu schalten.
Wir sind immer zu zweit unterwegs, gehen auf die Grüppchen zu und reden mit denen und sagen, ja, was gibt's denn heute zu feiern? Warum seid ihr denn da? Wisst ihr eigentlich, dass hier die Anwohner einfach die Nerven schon blank liegen?
Brigitte Ganz und ihr Team haben keine Befugnisse. Wollen sie auch nicht. Dafür reden sie mit den Leuten auf Augenhöhe. Einige Plätze betreuen sie dauerhaft, ihre Schichten gehen auch mal bis 3 Uhr morgens. So, sagt sie, können sie die meisten Konflikte im Vorfeld entschärfen, weil der Großteil der Leute das dann einsieht.
Die es nicht einsehen, da sagen wir, okay, cool, ist gerade nicht die Stimmung danach, wir kommen wieder, wir erinnern euch einfach nochmal dran. Es ist so ein bisschen die Kraft der Ausdauer, sage ich mal.
Anderswo folgt auf Ruhestörung sofort die Ermahnung und dann unmittelbar der Platzverweis. Aber nur Verbote sind auch keine Lösung.
Na, mit einem Verbot erreicht man erstmal ein Unverständnis bei vielen. Es wird hinterfragt und wenn dann nicht eine gute Antwort kommt, warum das verboten wird und es auch keine legale Alternative dazu gibt, dann wird eben versucht, das zu umgehen.
Lutz Leixenring ist Vorstandsmitglied und Sprecher der Berliner Clubkommission. Seit über 10 Jahren sorgen er und seine KollegInnen dafür, dass es rund um die Berliner Clubs und Partys friedlich bleibt. Beispiel sogenannte illegale Veranstaltungen oder in der Szene Free Open Airs oder Spontanveranstaltungen. Statt die zu kriminalisieren, war hier der Ansatz, das in geregelte Bahnen zu lenken.
Wenn man es jetzt lustig ausdrücken will, wir haben da gezeigt, wie man am besten illegale Raves organisiert.
Die Vermutung war, dass auch diejenigen, die draußen feiern wollen, Konflikte vermeiden möchten. So haben Leixenring und Co. gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Workshops angeboten für Organisatorinnen von Free Open Airs.
Wie kann man am besten Lärm vermeiden, Müll vermeiden? Wie kann man auf die Gäste, die TeilnehmerInnen am besten einwirken?
Knapp 500 Interessierte hätten schon mitgemacht, sich fortgebildet. Über solarbetriebene Soundanlagen, Vorbereitungen von Grünflächen, Hosentaschen, Aschenbecher. Grundlage des Ganzen, miteinander reden, zuhören, gemeinsam überlegen, bevor es zum Konflikt kommt. Ähnlich wie am Elisabethmarkt in München.
Also am Elisabethmarkt haben wir zum Beispiel mit den Schülerinnen und Schülern der Schule, die da am Platz ist, kleine Vereinbarungen getroffen. Wir haben die zusammengebracht mit den Anwohnern. Die haben im direkten Dialog das erste Mal voneinander gehört, wie sie die Situation empfinden.
Und für den Fall der Fälle gibt es einen Plan. Die SchülerInnen haben eine WhatsApp-Gruppe. Die AnwohnerInnen haben eine Person bestimmt, die mit der Gruppe in Verbindung steht.
Wenn es ganz schlimm ist, einfach nur ein Codewort an die SchülerInnen und alle wissen, okay, also wenn wir jetzt nicht leiser werden, dann werden eben die Polizei holen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Ende April gibt's Neuerungen bei der Straßenverkehrsordnung und die haben viele Autofahrer aufgeregt, weil der Führerschein für einen ganzen Monat weg ist, wenn man zum Beispiel im Ort 21 km/h und außerorts 26 km/h zu schnell fährt. Jetzt haben aber mehrere Medien berichtet, dass Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die Länder drängen will, diese härteren Strafen für Temposünder wieder zu kippen und dabei mit einem Formfehler in der Novelle wohl argumentiert. Darüber müssen wir sprechen. Das machen wir mit Franziska Zecher aus unserer Nachrichtenredaktion. Franziska, was ist da schiefgelaufen?
Ja, also nach Aussage des Bundesverkehrsministeriums wurde womöglich, wie du schon gesagt hast, ein Formfehler gemacht bei der Novelle der Straßenverkehrsordnung. Dass es da womöglich einen Formfehler gibt, das hat das Ministerium bestätigt, denn davor hatten bisher nur die dpa, der Bayerische Rundfunk und eben der Spiegel darüber berichtet.
Und was ist das genau für ein Formfehler?
Also die Deutsche Presseagentur, die berichtet, dass in der Eingangsformel der Verordnung die Rechtsgrundlage für die neuen Fahrverbote nicht genannt wird. Und sie zitiert dann aus einem Brief des Bundesverkehrsministers an die Länder und in dem heißt es, es gelte mit Blick auf das Grundgesetz rechtlichen Risiken vorzubeugen.
Was genau wird da befürchtet?
Also wenn hier tatsächlich ein solcher Formfehler vorliegen sollte, dann würde das am Ende bedeuten, dass Autofahrerinnen und Autofahrer, denen der Führerschein entzogen werden soll, weil sie zu schnell gefahren sind, dass die juristisch dagegen vorgehen können und sie ihre Fahrerlaubnis zurückbekommen müssen.
Aha. So, jetzt will aber Herr Scheuer was tun. Was hat er vor?
Na, also heute Nachmittag gab es eine Schaltkonferenz zwischen dem Bundesverkehrsministerium in Berlin und den Verkehrsministerien der Länder. Und jetzt kam gerade die Info, dass in dieser Schaltkonferenz das Bundesministerium die Länder aufgefordert hat, die schärferen Regeln bei zu hohen Geschwindigkeiten erst einmal auszusetzen. Also stattdessen soll da jetzt der alte Bußgeldkatalog benutzt werden. Und das Saarland, das hat jetzt gerade gemeldet, dass es die schärferen Fahrverbotsregeln auch schon ausgesetzt hat. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass die anderen Länder folgen dürfen.
Und wenn ich es richtig weiß, dann sind die alten Bußgelder ja 10 km/h mehr, ne? Also ich glaube, wenn man jetzt sagt 21 km/h und 26 außerorts, dann war das mal 31 und 36.
Also das,
ne?
Zum einen, und außerdem ist auch der Führerschein nicht ganz so schnell weg.
Wie fallen die Reaktionen darauf aus jetzt?
Na, also die FDP, die spricht von handwerklichen Fehlern und die hat auch schon vorher gesagt, dass sie diese sofortigen Fahrverbote, wie sie in der Novelle eben festgelegt waren, sowieso für völlig überzogen gehalten hat. Etwas anders sieht das die Gewerkschaft der Polizei, die spricht jetzt von einer Verkehrtwende, denn sie sagt, unverhältnismäßig hohe Geschwindigkeiten, die sind immer noch das Unfallrisiko Nummer eins. Und der grünen Verkehrspolitiker und Fraktionsvize Oliver Krischer, der bringt noch einen ganz anderen Aspekt in die Debatte ein. Der sagt nämlich, für Andreas Scheuer kommt dieser Formfehler jetzt gerade recht. Und er schiebt ihn nur vor. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Da muss man wissen, Verkehrsminister Scheuer, der hält die Strafen für zu schnelles Fahren in dieser neuen Verordnung sowieso schon länger für zu streng. Und er hat schon im Mai gefordert, dass sie abgeschwächt werden.
Also seit Ende April gilt eine novellierte Straßenverkehrsordnung, über die sich vor allem Autofahrer aufregen, weil der Führerschein bei zu schnellem Fahren sofort weg war, wegen eines möglichen Formfehlers in der Verordnung. Werden jetzt die neuen Strafen aber erstmal nicht angewendet. Informationen dazu waren das aus unserer Nachrichtenredaktion von Franziska Zecher.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie tragen Hawaii-Hemden, haben eine Vorliebe für Waffen und wollen einen zweiten amerikanischen Bürgerkrieg anzetteln. Dafür nutzen sie auch intensiv das Internet. Die Rede ist von der sogenannten Boogaloo. Bewegung. Jetzt hat Facebook reagiert und hunderte Konten, Gruppen und Seiten, die zum Boogaloo-Netzwerk gehören, gelöscht. Was dahinter steckt und ob sich da auch was in Sachen Hass auf Facebook ändert, darüber habe ich heute mit Jakob Gul gesprochen. Er forscht zur Radikalisierung und Hass im Netz am Institut für strategischen Dialog in London. Ich wollte von ihm wissen, klingt ja erstmal skurril, zweiter Bürgerkrieg, Hawaii-Hemden. Wer steckt hinter der Boogaloo-Bewegung?
Ja, die Boogaloo-Bewegung ist tatsächlich eine sehr kuriose Mischung aus ironischer Internetkultur, rechtslibertärer Ideologie, Unterstützung des Rechts auf Waffenbesitz und einer tiefen Unzufriedenheit mit dem politischen System in den Staaten. Boogaloo kursiert als Meme online bereits seit ein paar Jahren, aber wir haben während der Corona-Krise jetzt ein deutliches Wachstum der Bewegung verfolgen können. Und es ist eben auch kein reines Internetphänomen. Also es gibt mehrere Fälle, in denen Anhänger der Boogaloo-Bewegung in den USA strafrechtlich verfolgt werden, unter anderem wegen der Ermordung eines Security Guards vor einer Regierungsbehörde sowie eines Polizisten. Interessant ist aber auch, dass es während der Black Lives Matter-Proteste jetzt nach dem Tod von George Floyd im Polizeigewahrsam innerhalb der Boogaloo-Bewegung eine Spaltung gab. Zwischen denen auf der einen Seite, die mit Black Lives Matter gegen die Polizei kämpfen wollten und denen, die sich in einen, in Anführungszeichen, Race War, also einen vermeintlichen Rassenkrieg, herbeiwünschen. Und in einem Bericht, den wir letzte Woche veröffentlicht haben, haben wir nachgezeichnet, dass beispielsweise auf Telegrams gibt es eben Überschneidungen zwischen rechtsextremen bis rechtsterroristischen Gruppen und der Boogaloo-Bewegung.
Also doch dann schon sehr gefährlich an der einen oder anderen Stelle. Jetzt wissen wir auch, Facebook ist nicht dafür bekannt, schnell gegen problematische Inhalte vorzugehen. Als Twitter zum Beispiel einen Tweet von Donald Trump mit einem Hinweis auf Gewaltverherrlichung versehen hatte, hat Facebook erstmal nichts gemacht. Begründung Meinungsfreiheit. Warum ist Facebook in diesem Fall jetzt aber aktiv geworden?
Also zunächst einmal ist es ja nicht verwunderlich, dass Facebook bei Gruppen, die einen zweiten Bürgerkrieg propagieren, aktiv geworden ist. Also damit fällt Boogaloo-Bewegung relativ eindeutig unter Facebooks Definition einer gefährlichen Organisation. Interessant ist hier jedoch, dass Facebook sich bei den Sperrungen primär auf ein spezifisches Netzwerk von Boogaloo-Accounts konzentriert hat, das aktiv zu Gewalt aufgerufen hat, während andere Gruppen weiterhin auf der Plattform sind. Das Problem ist also, wie so häufig, weniger die Regeln von Facebook als die konsequente und transparent nachvollziehbare Durchsetzung der eigenen Richtlinien.
Vor wenigen Wochen hat eine Recherche von NDR, WDR und BR gezeigt, auch in Deutschland gibt es hunderte rechte Gruppen, in denen regelmäßig mutmaßlich strafbare Inhalte geteilt werden. Facebook ist bisher kaum gegen sie vorgegangen. Wenn Facebook jetzt aber gegen diese Boogaloo-Bewegung vorgeht, kann das auch einen Effekt haben?
Also Facebook hat in den letzten Jahren schon auch deutlich mehr gegen Hassrede und Extremismus auf der eigenen Plattform unternommen, aber die Durchsetzung bleibt eben stückhaft. Und gerade in Sprachen jenseits von Englisch, also beispielsweise auf Arabisch, haben wir am ISD auch festgestellt, dass Facebook bei der Moderation extremistischer Inhalte noch nicht wirklich hinterherkommt. Was ganz spannend ist in diesem Zusammenhang, ist dann auch die aktuelle Stop-Hate-for-Profit-Boykott-Bewegung, die in den USA von zivilgesellschaftlichen Gruppen und Bürgerrechtsorganisationen angeführt wird und der sich bereits etliche große Firmen angeschlossen haben, die im Moment keine Anzeigen mehr auf Facebook kaufen. Und das wirkt sich zum einen natürlich auf die Einnahmen aus Anzeigenverkäufen aus, aber kann langfristig auch den Wert von Facebooks Aktienpreisen verringern. Und es wird daher sehr interessant sein zu beobachten, ob sie Facebook damit zu einem konsequenteren Vorgehen gegen Hass und Falschinformationen bewegen können.
Was bringt es denn eigentlich, wenn Facebook oder nehmen wir mal auch andere soziale Netzwerke solche Gruppen sperrt? Suchen die sich im Internet nicht andere Wege?
Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Also extremistische Akteure werden immer versuchen, ihre Propaganda und ihre Inhalte zu verbreiten. Und es gibt in der Tat ein ganzes Ökosystem an alternativen Plattformen wie Telegram, 4chan, Parlay, Gab, auf die extremistische Akteure ausweichen können, wenn sie von den großen Plattformen gesperrt werden. Allerdings haben unsere Untersuchungen am ISD auch ergeben, dass die Reichweite extremistischer Akteure auf diesen kleineren Plattformen und damit auch ihre Fähigkeit, in breitere Bevölkerungskreise reinzuwirken, deutlich reduziert wird. Und über die Frage der Sperrung dieser Gruppen hinaus braucht es dann aber auch eine breitere Diskussion über die Rolle von Plattformalgorithmen bei der Förderung bestimmter Inhalte. Und es deutet immer mehr darauf hin, dass das aufmerksamkeitsmaximierende Geschäftsmodell von Social-Media-Unternehmen eben emotionale und polarisierende Inhalte fördert. Und da ist dann auch die Politik gefragt, um eine stärkere Transparenz von Facebook und Co. über ihre Algorithmen, Inhaltsmoderation und Beschwerdeprozesse einzufordern.
Facebook steht unter Druck. Soziale Netzwerk macht vielen zu wenig gegen Hass und einschlägige Netzwerke darauf. Deshalb gab es auch einen Werbeboykott. Da haben auch deutsche Unternehmen übrigens teilgenommen. In den USA hat Facebook immerhin die Boogaloo-Bewegung blockiert. Jakob Gul vom Institut für strategischen Dialog in London war das, hat mit uns darüber gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, die Queen Mary II, dieses riesige Kreuzfahrtschiff, zählt zu den größten Passagierschiffen der Welt. Über 4000 Menschen passen da drauf auf den Kahn mit Gästen und Crew. Und dieses Riesenschiff hat jetzt ein internationales Forschungsteam als Vergleich genommen, damit wir uns eine andere riesige Zahl besser vorstellen können. Nämlich, wie viel Elektroschrott die Menschheit im Jahr 2019 so angehäuft hat. Verena von Kaltz aus unserem Team, du hast dir das angeschaut und mir schon vorab mal gesagt, das ist deutlich mehr als die Queen Mary II Schiffsladung.
Ja, genau. Die Menschheit hat im vergangenen Jahr weltweit 53,6 Millionen Tonnen Elektroschrott produziert. Das entspricht dem Gewicht von 350 Queen Mary II Schiffen. Also das ist wirklich eine ganze Menge. Hintereinander in einer Reihe sind das 125 Kilometer, schreiben die Forscher. Mhm. So heißt es in dem globalen Elektroschrottmonitor 2020, der unter anderem von UN-Forschungseinrichtungen herausgegeben wird. Und ich sage nochmal, 53,6 Millionen Tonnen, das sind 20% mehr, als noch vor 5 Jahren angefallen sind. Und wenn der Trend so weitergeht, dann sind wir in 10 Jahren bei 74 Millionen Tonnen und 2050 bei über 100 Millionen Tonnen Elektroschrott.
Dass das jetzt so ansteigt, hat das damit zu tun, dass mehr Sachen Elektroschrott sind oder was fällt alles unter den Begriff Elektroschrott?
Also es ist eigentlich simpel gesagt, alles, was einen Stecker hat oder eine Batterie, das ist Elektroschrott. Also von großen Geräten wie Kühlschränken über Kaffeemaschinen, Computer, Handys bis auch zu kleineren Gadgets, zu Spielzeugen mit Elektromotor. Die kleinen elektrischen Geräte machen 2019 übrigens den größten Anteil aus mit 17,4 Millionen Tonnen. Und dazu zählen jetzt keine kleinen IT-Geräte wie Handys. Die werden nochmal in einer Extrakategorie erfasst. Das fand ich spannend. Mhm. Und E-Auto-Batterien zählen da übrigens ausdrücklich nicht zu. Also die sind auch nicht sozusagen eine Erklärung, warum das ansteigt.
Und woran liegt es dann, dass die Mengen von Elektroschrott so steigen?
Also einmal, weil es wirklich immer mehr elektrische Geräte gibt, auch gerade diese kleinen Geräte, schreibt das Forschungsteam, das die Studie erstellt hat. Und zwar egal, ob in der Küche oder als Spielzeug. Dann haben viele Elektrogeräte eben nur eine kurze Lebensdauer, gehen schnell kaputt, müssen schnell ersetzt werden. Und inzwischen können sich auch viele Menschen in Ländern wie Indien, allgemein in Asien, mehr elektrische Geräte leisten, die vorher vielleicht kein Geld dafür hatten. Und auch das führt zum Anstieg.
Und wie problematisch Elektroschrott ist, der oft ja in ärmere Länder verschifft wird, das wissen wir aus inzwischen unzähligen Dokumentarfilmen auch.
Ja, denn Elektroschrott enthält viele giftige Bestandteile, die in die Umwelt gelangen und gefährlich sind für Menschen, die dann mit beim unsachgemäßen Auseinanderbauen in Kontakt kommen können. Eigentlich braucht es wirklich richtig gutes Recycling, aber vom weltweiten Elektroschrott wurde 2019 2019 weniger als ein Fünftel recycelt, wobei die EU mit der Recyclingquote von über 40% eigentlich noch ganz gut dasteht. Ich habe mit Rüdiger Kür gesprochen. Er ist Direktor der Universität der Vereinten Nationen mit Schwerpunkt Sustainable Cycles und Mitautor des aktuellen Reports. Und er sagt, die EU liegt deutlich unter ihrer eigenen Vorgabe.
Die Mitglieder der EU haben sich selbst auferlegt, seit 2019 65% Sammelquote zu erreichen. Und von dieser Messlatte sind sie natürlich weit entfernt.
Das ist nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch Geldverschwendung. Denn gerade im Elektroschrott stecken ja Edelmetalle wie Gold und Silber, Kupfer, Platin, andere Bestandteile wie seltene Erden. Und die sind heiß begehrt.
Stellt sich die Frage, warum kriegen wir das eigentlich nicht besser hin mit dem Sammeln?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Hat zum Teil sicher damit zu tun, dass es sehr viel komplizierter ist, Elektroschrott loszuwerden als Papier- und Plastikmüll, meint auch Rüdiger Kür.
Wir haben Sammeltonnen vor unserem Haus stehen für den Restmüll, für Wertstoffe, Papier und dann gibt es noch Biomasse und so weiter. Aber die wirklich wertvolle Komponente in unseren Abfällen, nämlich der Elektroschrott, den müssen wir ausgedehnt irgendwo hinbringen.
Das heißt, ich muss den extra zum Recycling-Center bringen oder zum Fachmarkt oder irgendwie an die Firma zurückschicken, wo ich das Ding gekauft habe im Internet. Manchmal weiß man ja auch nicht so genau, wo man das überhaupt los wird. Mhm. Und gerade bei kleineren Teilen sagst du dir dann natürlich schnell, oh, ich tue mal in den Keller oder hier in die Schublade, ja, oder schmeißt du einfach in die Restmülltonne. Das müsste auf jeden Fall viel, viel einfacher werden, wenn größere Mengen gesammelt werden sollen mit mehr Anreizen.
Was meinst du da, mehr Anreize mit Geld oder was?
Ja, also zum Beispiel, indem du weniger zahlen musst für ein neues Gerät, wenn du das alte ablieferst. Das gibt es ja zum Teil schon so ein bisschen. Rüdiger Kür hat mir noch einen interessanten Ansatz erzählt. Wenn Herstellerfirmen von, sagen wir, Fernsehern, Computern oder Kühlschränken dir nicht mehr das Gerät an sich verkaufen würden, sondern eben die Dienstleistung, dass du ein funktionierendes Elektrogerät hast zu Hause und die sich dann darum kümmern würden, die Geräte nach einer Zeit auszutauschen beziehungsweise vielleicht ein bisschen abzugraden mit einzelnen Modulen oder so, dann hätte das auch den Vorteil, dass die Firma die Rohstoffe, die sie selbst verwendet, frei Haus zurückbekäme. Und da wäre dann tatsächlich nur sehr wenig Materialverlust.
Habe ich schon gehört zum Teil bei einigen Unternehmen, dass die so eine Art Leihe damit machen. Also wenn du fertig bist mit dem Gerät, dann nehmen sie es wieder zurück. Aber es müsste natürlich großflächiger gemacht werden. Ne?
Genau.
Das stimmt. Also wir halten fest, heute ist der globale E-Schrott-Monitor 2020 erschienen und es zeigt sich, der Verbrauch von Elektrogeräten nimmt weiter rasant zu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich war sie ja eins der zentralen Themen im Koalitionsvertrag der aktuellen Großen Koalition und ein Herzensthema natürlich der SPD, die Grundrente. Über die wurde sehr lange, sehr kontrovers gestritten und eigentlich dachte niemand mehr, dass die tatsächlich kommt. Aber plötzlich, herzlich willkommen, soll alles schneller gehen. Heute wurde sie verabschiedet, morgen soll sie vor den Bundesrat und ab Januar 2021 dann in Kraft treten. Sprechen wir drüber mit unserer Hauptstadtkorrespondentin, mit Katharina Hamberger. Katharina, so richtig Lust auf die Grundrente hatte die Union ja eigentlich nie. Jetzt soll sie doch kommen. Knickt da CDU, CSU ein?
Ja, die sind tatsächlich, ja, einknicken ist vielleicht das falsche Wort, aber sie haben ihre Blockadehaltung aufgegeben, so würde ich das jetzt mal nennen. War ja innerhalb der Union auch unterschiedlich ausgeprägt, diese Blockadehaltung. Es gab so ein paar Streitpunkte. Das eine war am Anfang die Frage der Bedürfnisprüfung, wie die aussehen sollen. Und das andere war jetzt die Finanzierung. Also woher kommt das Geld für diese Grundrente? Da hatte das Finanzministerium ja angekündigt, das kommt aus der Finanztransaktionssteuer, könnte kommen. Diese gibt's aber ja noch lange nicht. Das heißt, das Geld ist nicht da und muss jetzt aus dem Bundeshaushalt aufgebracht werden. Geht um 1,4 Milliarden Euro in etwa pro Jahr. Und das wollte die Union eigentlich nicht. Und jetzt hat man sich trotzdem gedreht. Das hat mehrere Gründe. Das eine sind strategische. Das wird offen auch so kommuniziert, dass man sagt, man möchte der SPD nicht die Möglichkeit geben, das Thema sozusagen die ganze Sommerpause über jetzt, die parlamentarische Sommerpause über, zu bespielen, auch mit dem Finger auf die Union zu deuten und zu sagen, ihr seid die Schuldigen. Und das andere ist, man hat auch noch was bekommen, nämlich bei der betrieblichen Altersvorsorge sind Einkommensgrenzen für den Bundeszuschuss erhöht worden. Also diese beiden Gründe.
Also kostet 1,4 Milliarden Euro im Jahr, habe ich da gerade von dir vernommen. Kritik gab es aber auch vor allem von den Oppositionsparteien. Selbst die Linke und Grüne sagen, von der Grundrente profitieren zu wenig. Wie sieht diese Grundrente genau aus? Wer profitiert davon?
Na, es sollen 1,3 Millionen Menschen, so ist die Berechnung, davon profitieren am Ende des Tages. Und zwar Menschen, die mindestens 33 Jahre in die Rentenversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, auch wenn sie in der Zeit Kinder betreut haben oder auch Angehörige gepflegt haben. Und wenn man sozusagen zwischen 33 und 35 Jahre eingezahlt hat, kriegt man eine geringere Aufstockung der Rente. Und wenn man 35 Jahre eingezahlt hat, kriegt man dann tatsächlich die volle Grundrente, kann man aufstocken. Das können bis zu 400 Euro sein. Man muss eben oder man hat eben während seines Lebens in der Zeit kein großes Einkommen gehabt, also keine große Rente unter der Grundsicherung. Und das soll eben sich in Zukunft ändern und die Rente soll über der Grundsicherung liegen. Die FDP rechnet zum Beispiel auch vor, dass 3/4 der Rentner, die unter der Grundsicherung liegen, da komplett rausfallen, weil sie eben nicht so viele Jahre zum Beispiel in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Also das ist da die große Kritik, dass eben ein Teil nicht abgedeckt wird.
Die FDP hat ja gesagt, machen wir nicht mit, ne? Das war ja so zu hören.
Ganz genau. Ja.
Insgesamt ist die Grundrente, das können wir festhalten, ein teures Projekt eben und finanziert wird sie aus Steuergeldern. Gibt es denn auch Stimmen, sagen wir mal, junger Abgeordnete, die das kritisieren, dass man hier eben auf, ja, sagen wir mal, Schultern der jungen Generation was finanziert?
Ja, die gibt's und das ist vor allem die junge Union, die da schon im Vorfeld sehr laut getrommelt hat und gesagt hat, das kann nicht sein. Also sie sagen einerseits, wir wollen natürlich den Menschen, die wenig haben im Alter, das nicht wegnehmen, aber das muss irgendwie auch finanziert werden und das darf nicht sein, dass das am Ende des Tages eben auf die Jungen zurückfällt, die das dann eben jahrelang finanzieren müssen. Gibt's auch junge Bundestagsabgeordnete, zum Beispiel Christoph Ploss aus Hamburg, der noch im Juni gesagt hat, man darf eigentlich diese Grundrente, die Zustimmung im Bundestag geben, solange die Finanzierung nicht solide ist, weil es eben für die Jungen dann einen riesigen Schuldenberg bedeutet, den sie erst abtragen müssen. Also da gibt es durchaus Kritik, eher aber von der konservativen Seite als tatsächlich von Seiten der SPD, die das Ganze ja auch seit Jahren schon gerne möchte und durchsetzen möchte und dafür kämpft.
Der Bundestag hat heute jedenfalls die sogenannte Grundrente verabschiedet. Damit kann morgen nun auch der Bundesrat über das Gesetz entscheiden. Zum 1. Januar 2021 soll es schon kommen, in Kraft treten. Informationen waren das von unserer Hauptstadtkorrespondentin, von Katharina Hamberger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Warte nicht, bis Hilfe von draußen kommt auf einen Traum, der nicht wahr wird. Erhebe dich, sattle dein Pferd und kämpfe. Du bist nah am Palast. Davon singt der äthiopische Sänger und Aktivist Hachalu in diesem Lied hier. Am Montag ist Hachalu erschossen worden. Seitdem gibt es in Äthiopien heftige Proteste. 81 Menschen sind dabei gestorben. Worum es bei diesen Protesten genau geht, darüber habe ich heute mit unserer Korrespondentin Antje Diekans gesprochen. Antje, wer war Hachalu und warum hat es seit dem Tod von ihm diese Proteste gegeben?
Ja, man kann sagen, dass Hachalu die Stimme der Oromo in Äthiopien war. Er wird auch beschrieben als der Sänger, der quasi den Soundtrack zur Protestbewegung vor 2 Jahren lieferte. Die Proteste damals haben die Regierung zu Fall gebracht. Dann kam Abiy Ahmed, der jetzige Ministerpräsident, ins Amt. Und die Oromo, das sind die größte Volksgruppe in Äthiopien. Aber die klagen seit langem drüber, dass sie keinen Zugang zu Regierungsämtern und auch nicht zu anderen wichtigen Posten haben. Und sie klagen auch darüber, dass die Regierung in Äthiopien lange Zeit die Opposition unterdrückt hat. Und Hachalu ist schon sehr früh politisch geworden. Also er ist ja jetzt mit 34 Jahren gestorben, aber er ist schon mit 17 Jahren ist er ins Gefängnis gekommen für seine politischen Aktivitäten. Dann hat er wohl während dieser Zeit im Gefängnis die ersten politischen Lieder geschrieben, hat dann ein Album rausgebracht, als er wieder rausgekommen ist. Und das hat ihn dann eben so berühmt gemacht. Und du hast du schon gesagt, er ist dann jetzt erschossen worden am Montag in Addis Abeba in der Hauptstadt. Man sagt, es war ein Mord. Es sind auch schon 2 Tatverdächtige festgenommen worden. Und der Auslöser für diesen Mord, das soll ein Interview gewesen sein, das Hachalu kurz vorher im Fernsehen gegeben hat, im Fernsehen in der Oromo-Region. Er hat da einen früheren äthiopischen Kaiser kritisiert, der Anfang des vergangenen Jahrhunderts regiert hat. Mhm. Und er hat gesagt, der habe die Pferde der Oromo gestohlen. Also das klingt jetzt natürlich erstmal fast absurd, dass so etwas dann der Auslöser für einen Mord sein könnte. Aber das zeigt eben auch diese Konflikte zwischen den Volksgruppen, die gehen wirklich schon sehr, sehr lange zurück in Äthiopien.
Aber eigentlich sah es doch ganz gut aus, als in Äthiopien, dass man auf dem Weg war, diese ethnischen Konflikte da zu lösen. Kurz nachdem 2018 Abiy Ahmed zum Präsidenten geworden ist, hat er ja auch den Friedensnobelpreis bekommen. Was ist schiefgelaufen? Warum gibt es immer wieder diese Konflikte?
Also Abiy Ahmed ist tatsächlich als der Versöhner ins Amt gekommen und er hat es ja auch geschafft, einen Friedensvertrag mit dem Nachbarland Eritrea abzuschließen, mit dem Äthiopien seit Ewigkeiten verfeindet war. Er hat auch schon viele wohlwollende Spitznamen bekommen. Also man spricht von ihm als dem Obama Afrikas. Es gab Bücher, wo er als Messias betitelt wird. Und er hatte übrigens auch als Kind schon einen Spitznamen. Da wurde er Abiyo gerufen, was so Revolution heißt. Also ihm scheint die Versöhnung auch schon im Blut zu liegen. Seine Vater, das ist ein Oromo und Muslim. Und seine Mutter ist Amharin und Christin. Und außerdem spricht Abiy auch noch Tigrinya. Das ist die Sprache einer anderen großen Volksgruppe in Äthiopien, die lange Zeit eben vor allen Dingen die politischen Ämter auch hatte. Also er schien halt wie gemacht dafür, jetzt eben der Versöhner zu werden. Und er hat dann, als er ins Amt kam, vieles zurückgefahren, was davor so den Überwachungsstaat ausgemacht hat. Also er hat zum Beispiel die Macht des Militärs beschnitten. Aber das hat dann auch dazu geführt, dass diese Konflikte, die es ja auch vorher schon natürlich seit Ewigkeiten in Äthiopien gibt, dass die jetzt stärker ausgebrochen sind, weil eben nicht sofort alles wieder mit Gewalt niedergeschlagen wurde. Und ja, die Menschen, die sich versprochen hatten, wenn Abiy kommt, wird alles gut, die sind jetzt natürlich erstmal auch enttäuscht.
Jetzt wurden im Zuge der Proteste auch weitere Oppositionelle festgenommen. Die Regierung hat außerdem das Internet blockiert. Entwickelt sich denn die Regierung in Addis Abeba wieder weg von Demokratisierung hin zu mehr Autokratie?
Also so weit würde ich nicht gehen. Eine zentrale Figur bei den Protesten, das ist Jawa Mohammed. Das ist ein Medienunternehmer. Ein Oromo, außerdem ein Oppositionspolitiker und Aktivist, sehr, sehr einflussreich, was die Meinungsbildung angeht. Er ist jetzt auch festgenommen worden, weil er bei den Protesten involviert war. Er war vor 2 Jahren mitentscheidend bei den Protesten, die Abiy ins Amt brachten. Dann haben sich die beiden aber überworfen und Jawa Mohammed tut jetzt alles, um Abiy wieder aus dem Amt zu treiben, wirft ihm vor, die Oromo weiter zu unterdrücken. Abiy reagiert jetzt auch darauf. Er hat heute bei der Beerdigung des Sängers gesagt, wer immer den ermordet habe, der wolle das Land weiter spalten und die Äthiopier müssten jetzt aber zusammenstehen. Also die große Frage jetzt in den nächsten Tagen ist, hat Abiy jetzt tatsächlich noch Rückhalt in der Bevölkerung, in der großen Volksgruppe der Oromo auch? Lassen sich die Proteste wieder eindämmen? Und das eben alles ohne der Demokratie zu schaden. Was die Reform im Land angeht, hat Abiy eigentlich schon viel erreicht. Er hat am Anfang politische Gefangene freigelassen, er hat die ganze Regierung umstrukturiert. Also es wäre sehr schade, wenn dieser Reformprozess jetzt schon am Ende wäre.
Am Montag war der prominente Sänger Haçalu in Äthiopiens Hauptstadt erschossen worden. Seitdem gibt es landesweite Proteste. Über die haben wir gesprochen mit unserer Korrespondentin für Äthiopien, mit Antje Diekans.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.